Willkommen zur Lokalrunde hier beim Freien Radio Wüstewelle. Am Mikrofon und an den Reglern begrüßt euch Timo Piontek in der Live-Sendung am Freitag, den 21. Juli 2017 in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr. Heute ist der letzte Teil der Reihe zur Bundestagswahl 2017, zumindest in der Hinsicht auf die Parteivorstellungen. In den vergangenen Ausgaben vor 4 und vor 8 Wochen haben sich die Parteien SPD und Bündnis 90 die Grünen vorgestellt, die meisten Stimmen im Wahlkreis Tübingen-Hechingen bei der vergangenen Wahl 2013 erreicht haben. Ebenfalls dazu zählt die CDU, die sich heute als letzte Partei vorstellen wird, hier auf 96,6 MHz. Genauer gesagt ist das Dirk Abel. Er ist stellvertretender Kreisvorsitzender hier im Kreisverband Tübingen. Damit guten Abend, Dirk.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dir für eine Stunde Lokalrunde Zeit genommen hast. Und ich würde mal ganz locker anfangen. Wie kam es zu deinem politischen Engagement?
Ja, zu meinem politischen Engagement, da muss ich etwas zurückdenken. Aber sagen wir mal, ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, als Helmut Kohl Kanzler war. Ich bin 1977 geboren und habe eigentlich dann in meiner Zeit, so als ich denken kann, als junger Mensch, immer nur Helmut Kohl als den Bundeskanzler von Deutschland gesehen. Und das hat mich natürlich schon geprägt, vor allem auch deshalb, weil natürlich unter Helmut Kohl die deutsche Einheit gekommen ist, auch die Öffnung der Grenzen innerhalb der EU, und das war natürlich für einen jungen Menschen schon was Bedeutendes und auch Beeindruckendes. Und da habe ich immer für mich auch gedacht, da hat eben die CDU einen wesentlichen Stellenwert dran gehabt an dieser ganzen Geschichte. Und ich komme natürlich aus dem ländlichen Raum gebürtig, aus dem Landkreis Sigmaringen. Das heißt, in meiner Familie wurde eigentlich immer CDU gewählt, weitgehend. Die Großeltern, die mir dann auch immer berichtet haben, früher von Adenauer und Ehrhardt und dem Wirtschaftswunder, wie gut es ihnen eigentlich dann gegangen ist, die Jahre danach. Ja, und dann kam dann irgendwann der Abgang von Helmut Kohl und die Jahre unter Schröder, unter Rot-Grün, und das war dann eine Zeit auch, nachdem ich mit dem Studium fertig war, wo es dann eher schwierig war am Arbeitsmarkt, wo man erst mal selber persönlich gemerkt hat, wie das eigentlich ist, wenn es viele Arbeitslose gibt und wenn es gar nicht so einfach ist, irgendwo unterzukommen. Und ich glaube, all das hat mich im Nachhinein dann auch mit dazu bewogen, dass ich 2005, als es dann damals auch Richtung Bundestagswahl ging, einfach wieder für eine andere Richtung, für eine andere politische Richtung mitzukämpfen. Und das war für mich eigentlich so, waren die wesentlichen Beweggründe, warum ich dann auch 2005 in die CDU eingetreten bin und dann damals mit unserem jetzigen Bezirksvorsitzenden Thomas Bares dann meinen ersten Wahlkampf machen durfte.
Das heißt im Endeffekt, seit Angela Merkel Spitzenkandidatin und Bundesvorsitzende der CDU war, ist Dirk Abel mit an Bord.
Kann man so sagen, ja, durchaus, genau. Ist mir jetzt selber gar nicht so bewusst, aber du sagst das genau richtig, ja.
Helmut Kohl hat dich bewegt, damals in die Partei einzutreten. Jetzt ist er ja verstorben. Wie war das dann für dich? War es ein Tag der Trauer? Oder wie nimmt man das wahr, wenn man so ein politisches Vorbild in einem Altkanzler gefunden hat und der jetzt nicht mehr unter uns ist?
Ja, es war, als ich die Nachricht bekommen habe, für mich schon auch bedrückend und hat sich irgendwie, ja, es hat sich traurig angefühlt. Und ich habe dann mir das auch abends im Fernsehen länger angeguckt, und meine Frau hat dann irgendwann gemeint, ja, willst du heute auch mal noch was anderes anschauen? Es war einfach, diese Bilder waren einfach faszinierend, vor allem eben auch die Geschichte dann und diese deutsche Einheit nochmal im Fernsehen zu sehen. Das hat mich doch sehr bewegt, und ja, gut, man muss natürlich sehen, Helmut Kohl 1998 und dann vor allem 2000, als er gegangen ist, mit der anderen Seite, mit der Parteispendenaffäre. Aber im Nachhinein war das für mich nicht das Bedeutende, was er hinterlassen hat, sondern das Bedeutende war eben das Thema deutsche Einheit, Europäische Union, wo man ja auch mal sagen muss, wenn man gerade an die jungen Menschen von heute denkt, für die es ja eigentlich völlig normal ist, in Europa sich frei zu bewegen, was zu meiner Zeit noch nicht normal war, da muss man, glaube ich, auch immer wieder an Helmut Kohl eben erinnern und an sein Vermächtnis und an seine Leistung.
Die letzten Jahre gab es dann auch neben dieser Spendenaffäre auch negative Schlagzeilen über Helmut Kohl und sein Verhältnis zu seinen beiden Söhnen, die dann ja nicht mal mehr bei der Beerdigung des Vaters waren und auch davor recht distanziertes Verhältnis hatten durch die neue Ehefrau, die Frau Richter Kohl. Ist es dann nicht irgendwie falsch von Helmut Kohl, irgendwie Politik und die zweite Ehefrau so in die Front zu stellen und dann die Familie kurz kommen zu lassen? Und dieses Kurzkommen war ja dann nicht irgendwie mal ein paar Wochen wegen Wahlkampf oder so oder weil viel Arbeit ist, sondern es war über eine kontinuierliche lange Zeit.
Ja, gut, ich meine, ich erlebe das ja selber ein bisschen zumindest, wenn man in politischen Ämtern und Funktionen ist und Verantwortung übernimmt, dann bedeutet das eben auch, dass einem ein Stück weit Zeit für Familie verloren geht. Das ist einfach so. Oder für andere Dinge, die man privat vielleicht auch gern machen würde. Insofern glaube ich, wenn man einfach mal diesen Weg eingeschlagen hat und geht in diese Richtung, dann hat es für die Familie eine Bedeutung. Aber das im Nachhinein jetzt ihm negativ anzurechnen, das halte ich für schwierig. Also da glaube ich einfach, dass wenn man mal in diesem politischen Geschäft drin ist und auch dann so eine Möglichkeit bekommt, wie Bundeskanzler zu sein, dann ja, also ich glaube, das sehe ich ihm jetzt, ich persönlich sehe ihm das nach, dass er dann für die Familie da ein Stück weit auch weniger Zeit hatte. Mit allen Konsequenzen natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht.
Das heißt, im Endeffekt zieht leider die Familie manchmal einen kürzeren, wenn einer in der Politik dann aufsteigt von Wahl zu Wahl.
Ja, es muss nicht zwangsläufig so sein. Man hat heute natürlich auch in der heutigen Zeit, in unserer modernen Welt, vielleicht auch nochmal andere Möglichkeiten als vor 20, 30 Jahren, auch rein technisch bedingt. Wenn man an Smartphones, an IT denkt, wie man heute erreichbar ist, da haben Politiker vielleicht auch schon ganz andere Möglichkeiten, dann Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Aber ich glaube, gerade in dieser damaligen Zeit war das noch schwieriger und natürlich auch in den Jahren nach dem Krieg und so weiter war das alles noch viel schwieriger, weil die technischen Möglichkeiten einfach noch nicht so weit waren.
Wie willst du dich dann in der Politik weiter engagieren? Weiterhin auf Kreisebene oder auch mal in den Gemeinderat einziehen? Kreistag, Bundestag, Landtag?
Also ich sehe mich da, wo ich derzeit bin, im Kreisverband Tübingen als stellvertretender Kreisvorsitzender sehr gut aufgehoben. Ich fühle mich da sehr wohl bei uns im Kreisverband. Wir sind gut aufgestellt, auch mit Stefan Neher, mit unserem neuen Kreisvorsitzenden, mit dem Rottenburger Oberbürgermeister, haben ja jetzt vor kurzem ein tolles Sommerfest gemacht, wo eben auch gerade mal Kinder und Familien mit eingeladen waren und wo wir unsere Mitglieder geehrt haben. Also wir sind da ganz, ganz gut aufgestellt, glaube ich. Und was mich persönlich angeht, ich bin ja noch Stadtverbandsvorsitzender in Mössingen. Und ja, gut, also 2019 die Kommunalwahl. Ich denke, da möchte ich schon mein Bestes versuchen, auch mal Richtung Kommunalparlament oder eben Stadtrat in Mössingen vielleicht zu kommen, auch Richtung Kreistag ist zu versuchen. Und gut, am Ende entscheiden die Wähler natürlich, die Wählerinnen und Wähler.
Die Lokalrunde, die Sendung rund um Vereine und Initiativen aus Tübingen, Reutlingen und Rottenburg. Anlässlich der Bundestagswahl 2017 befassen wir uns mit den Parteien. Heute ist damit zu Gast Dirk Abel von der CDU in Tübingen. Er hat seinen Weg zur CDU uns bereits beschrieben. Das lag daran, da er sehr fasziniert war von Helmut Kohl und damals was bewegen wollte. 2005, wo er eingetreten ist, das heißt seit Angela Merkel. Die CDU führt auf Bundesebene, ist auch er Mitglied in der Partei und hat damals den ersten Wahlkampf für Thomas Bareis, den Bezirksvorsitzenden von Württemberg-Hohenzollern, gemacht und seitdem auch weitere Wahlkämpfe. Was waren das für Wahlkämpfe? Also wie hat sich das verändert zu 2005 bis 2017? Man merkt, jetzt ist ja ein neuer Stil, also es geht ein bisschen wieder in das Alte zurück mit Farben, Schwarz, Rot, Gold, aber ein modernes Design hat die Agentur vorgegeben.
Ja. Also ich muss dazu sagen, ich war dann nach, also 2005 bis 2007 war ich noch richtig aktiv damals in der Sigmaringer Kreisverband Sigmaringen als Mittelstandsvereinigungsvorsitzender aktiv, habe mich dann aber auch familiär, weil Nachwuchs kam bei uns und mich dann auch etwas zurückgezogen, war dann längere Zeit nicht aktiv und bin jetzt seit wir hier in Mössingen wohnen, eben im Kreisverband Tübingen mit dabei und habe dann Wahlkampf eigentlich erstmal wieder so richtig gemacht 2015 zur Landtagswahl als Zweikandidat von Klaus Tappeser. Und das war ein sehr intensiver Wahlkampf mit vielen Veranstaltungen, mit Ständen, mit Besuchen in Vierteln, Stadtvierteln und so weiter, wo wir überall unterwegs waren. Und habe da eigentlich mal wieder richtig erfahren, auch was Facebook, die neuen Medien bedeutet, wie es da inzwischen zur Sache geht. Das war ja noch vor 10 Jahren im Vergleich ganz anders. Das kann man ja gar nicht, eigentlich gar nicht beschreiben, wie schnell sich das entwickelt hat. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie es die letzten 2 Monate dann weitergeht im Bundestagswahlkampf. Und wir haben da noch einiges geplant von CDU-Seite. Und ich denke, das wird sehr spannend werden, die nächsten 2 Monate auch hier im Wahlkreis.
Noch 9 Wochen bis zur Bundestagswahl. Es wird spannend. Was heißt, es wird spannend? Was für Termine erwarten die Leute hier aus der Region?
Naja, wenn man mal guckt, was unsere parlamentarische Staatssekretärin, die Annette Wiedmann-Mautz, ja schon alles gemacht hat, auch in Tübingen, also ich denke mal, da war ein Norbert Röttgen war schon da, der zu Thema, wohin die USA Steuern gesprochen hat. Dann hatten wir zum Beispiel die Kultusministerin, die Frau Dr. Eisenmann schon in Tübingen. Die Frau Wiedmann-Mautz war am Muttertag unterwegs mit Infoständen, hat Rosen verteilt. Und wir haben dann den Elmar Brock da gehabt, auch in Tübingen. Der hat über Motoren für ein stabiles Europa gesprochen. Und zuletzt auch nochmal Thomas Bareis zur Energiewende. Also da ist schon einiges gelaufen in Tübingen an Hochkarätern, sage ich mal. Aber wir haben natürlich, oder die Annette Wiedmann-Mautz hat da noch einiges im Petto. Im Detail kann man jetzt sicher noch nicht sagen, wer das alles sein wird, aber es ist natürlich davon auszugehen, dass hochrangige bundespolitische Politiker, Politikerinnen dann da sein werden.
Was gibt es außer dieser Politiker, wo dann da sind? Gibt es Infostände wahrscheinlich sowieso, aber...
Die klassischen Infostände, was in diesem Jahr jetzt von uns oder für die CDU in der Form auch wieder was Neues sein wird. Das gab es früher schon, der Haustürwahlkampf. Also das wird eine große Rolle spielen in diesem Jahr. Wir werden versuchen, da viele Leute direkt an der Haustüre zu erreichen, im direkten Kontakt, weil wir einfach auch feststellen, auch in den letzten, gerade in den Landtagswahlen, dass dort eben Wähler zu mobilisieren sind über diesen Haustürwahlkampf, gerade auch für uns als CDU. Und ja, da stellen wir uns gerade auf, machen die Teams im Kreisverband und natürlich auch im anderen Teil, das gehört ja noch der halbe Zollernalbkreis zum Wahlkreis, da sind wir intensiv dran und werden dann für die letzten 8 Wochen da schlagkräftig aufgestellt sein.
Heißt, jetzt geht es sozusagen rund, wann fängt in Tübingen so der Wahlkampf so wirklich an, weil wir haben ja auch einige Ferientage dazwischen ab kommenden Donnerstag.
Ja, das ist richtig, das mit den Ferien. Klar, es werden dann einige im Urlaub sein, aber das ist ja immer so im Bundestagswahlkampf. Also wenn man darauf wartet, dann macht man eigentlich gar keinen Wahlkampf. Dann ist dann irgendwann September. Also nö, wir werden jetzt dann ab Anfang August wird es richtig losgehen, intensiv. Auch entsprechend auf den sozialen Medien noch stärker bespielt werden von Seiten der CDU. Und ja, wir sind ja in einer guten Startposition, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, nach den 3 gewonnenen Landtagswahlen. Das gehört aber natürlich auch Demut einfach mit dazu, zu sagen, das haben wir jetzt erreicht. Wir sind da von den Umfragen her in einer, wie gesagt, guten Startposition, aber jetzt geht es darum, dieses Niveau zu halten, vielleicht sogar noch leicht auszubauen, um am Ende dann Angela Merkel weitere 4 Jahre zur Bundeskanzlerschaft zu verhelfen.
Wenn man sich anguckt, den Wahlkampf, viel wird ja von jungen Leuten und von Firmen gestaltet, indem Plakate aufgehängt werden. Von der politischen Jugendorganisation oder von Firmen ist es dann nicht immer schade, wenn die jungen Leute keine Chance kriegen, sich zu bewerben ohne ein Direktmandat oder Landesliste, aber dann viel leisten für die Partei, dass die Partei trotzdem ein hervorragendes Ergebnis gewinnt.
Ja, also eine Chance haben sie ja grundsätzlich, sich zu bewerben in den Nominierungsveranstaltungen und es treten ja auch immer wieder junge Leute an und gelegentlich schaffen sie auch mal junge Leute. Also gerade auch in der CDU gibt es ja durchaus Beispiele, die dann eben auch in jungen Jahren, wenn ich jetzt an einen Jens Spahn zum Beispiel denke, unsere Nachwuchskraft auf Bundesebene, der ja auch in jungen Jahren es geschafft hat, sich durchzusetzen. Also ich glaube, Qualität setzt sich dann auch schon im jungen Alter durch, aber natürlich ist es generell schon so. Das ist aber in anderen Parteien ja auch nicht viel anders, dass natürlich die Mitglieder, die dann die Leute wählen bei solchen Nominierungen, auch mal schauen, was hat derjenige schon geleistet in seinem Leben, was hat er beruflich vielleicht schon geleistet. Das ist eben auch ein wichtiges Kriterium bei so einer Nominierung und je nachdem geht es dann eben aus. Aber ich freue mich immer sehr, wenn junge Leute sich durchsetzen. Zähle mich selber ja auch noch nicht ganz zum ganz alten Schlag, aber mit fast 40 jetzt. Aber kommt dann langsam auch schon die zweite Lebenshälfte auf einen zu. Aber wie gesagt, ich denke, da haben die jungen Leute auch Chancen.
Lokalrunde im Freien Radio für Tübingen, Reutlingen und Rottenburg. Heute am Freitag, den 21. Juli 2017, zu Gast ist in der heutigen Ausgabe Dirk Abel vom Kreisverband der CDU. Auf zeit.de kann man lesen in einem Verweis auf Spiegel Online folgende Sache, ich zitiere daraus: Nach Informationen des Magazines ging es um alle Bereiche der Autoentwicklung, um Benzin- und Dieselmotoren, wie auch Bremsen, Kupplung und Getriebe. Die Hersteller besprachen auch die Auswahl von Lieferanten sowie die Preise von Bauteilen. Zitat Ende. Der Artikel weist darauf hin, dass seit den 90er Jahren anscheinend Absprachen zwischen den Autokonzernen Volkswagen, BMW und der Daimler AG stattgefunden haben. Noch ist das nicht bestätigt, da die Konzerne hierzu schweigen. Der Diesel, das hat auch dazu geführt, dass um ca. 3% die Aktien gesunken sind von diesen drei Automobilherstellern. Und das hängt auch mit dem Dieselskandal zusammen. Wir haben ja das gehört mit Volkswagen schon vor einigen Monaten. Daimler und Audi folgen dem Ganzen jetzt nach. Jetzt ist die Frage, wenn das so ein Problem ist mit Diesel, sollten dann nicht schneller der Umstieg folgen auf elektronische Mobilität oder Benzin, dass Benzin ausgeweitet wird? Diesel ist ja eigentlich das für die Leute, wo weite Strecken fahren, Benzin für die Leute, wo nicht so viel mit dem Auto rumfahren, also so circa 10.000 Kilometer, 15.000 Kilometer, und die, wo viel fahren, fahren ja mit einem Dieselfahrzeug. Also stellt sich ja die Frage, ob dieser Umstieg jetzt doch nicht schneller gehen will. Volvo fängt ja demnächst an mit reiner Elektromobilität im Bau von neuen Fahrzeugen.
Ja, also gut, jetzt zu dem Spiegelartikel selber kann ich momentan auch nichts sagen. Habe ich jetzt auch das erste Mal oder ist für mich jetzt neu, diese Geschichte. Aber unabhängig davon glaube ich, oder man sieht es ja auch, wenn die Aktien einbrechen, die Autokonzerne sind bedeutend für Deutschland, gerade auch für Baden-Württemberg, für unser Bundesland, was wirtschaftlichen Wohlstand angeht, was Arbeitsplätze angeht. Und wenn man von heute auf morgen den Diesel im Prinzip ersetzen würde, dann hätte das auf jeden Fall Konsequenzen für uns hier, also was Arbeitsplätze angeht und was Wohlstand angeht. Insofern, glaube ich, muss man das halt mit zwei Brillen vielleicht sehen. Die eine Brille ist sicher die, dass man gucken muss, schnellstmöglich von dem Verbrennungsmotor insgesamt, schon aus Umwelt- und Gesundheitsgründen, nach und nach wegzukommen. Aber das Ganze sollte eben schon so gestaltet werden, dass es auch sozialverträglich ist. Und es hilft uns ja nichts, wenn wir von heute auf morgen umstellen, dann hier in, ich sag mal konkret in Stuttgart und der Türkei überhaupt nicht die technischen Möglichkeiten haben, einen Elektromotor zu bauen. Den bauen dann andere eventuell, und das müssen wir uns eben gut überlegen. Also es sollte zumindest nicht staatlich aus meiner Sicht in irgendwelche durch verordnet werden, durch Gesetz. Aber dass die Autokonzerne als solche, und da sehe ich sie schon in der Pflicht, gucken müssen, dass sie einfach vielleicht diesen Weg selber schneller beschreiten und schon aus Eigeninteresse, aus Wettbewerbsgründen versuchen müssen, da schneller voranzukommen. Das ist absolut so, und auch solche Aktieneinbrüche zeigen natürlich, dass das alles durchaus auf Kante gestrickt ist, das derzeitige Geschäftskonzept, weil es handelt sich hier ja durchaus auch ein Stück weit um ein Glaubwürdigkeitsproblem dann gegenüber der Kundschaft.
Es wird derzeit auch geklagt darüber, dass die Luft so schlecht in unserer Landeshauptstadt Stuttgart ist, dass man dazu die Dieselfahrverbote einführen möchte. Ist es dann aber eigentlich nicht in der Mobilität eine Einschränkung, wenn man sagt, die Leute müssen jetzt von heute auf morgen einfach mit dem ÖPNV fahren oder einfach ein neues Benzinfahrzeug kaufen?
Naja, absolut. Ich meine, man kann ja nicht immer einfach von dem, ich sage jetzt mal, jungen Single auch ausgehen, der kriegt es vielleicht noch hin, dass er auch mit dem Fahrrad in die Stadt fährt. Ich meine, es gibt ja auch Rentner, es gibt Familien mit Kindern, es gibt Handwerker, die müssen alle irgendwie in die Stadt rein und raus. Die Logistik, die Lastwagen müssen zu den Firmen kommen. Und das einfach auf die Schnelle zu sagen, wir machen Fahrverbote, das mag sicherlich aufgrund der Grenzwertvorgaben der EU und auch aus umwelt- und gesundheitspolitischen Gesichtspunkten die eine Seite sein, die Einhaltung dieser Grenzwerte ist aus meiner Sicht absolut notwendig, und da muss sich die Politik und der Staat auch drum kümmern. Aber man darf eben das Kind auch nicht mit dem Bade ausschütten, und die Fahrverbote, das kommt ja dann mit hinzu. Wenn ich sie jetzt eine Straße sperre und da keine Autos mehr durchlasse, dann fahren die an anderen Stellen durch, dann steht dort die Stickstoffoxidproblematik oder die Feinstaubproblematik. Und das ist ja auch Thema bei den Gerichtsverhandlungen in Stuttgart, dass eben die Maßnahmen, die jetzt ursprünglich von der Landesregierung vorgeschlagen sind, nicht unbedingt rechtssicher sind. Das heißt, da hätte man auch wieder Probleme eventuell, wenn man bestimmte Straßenzüge sperrt. Also insofern ist das alles nicht ganz so einfach, wie das manche sich vorstellen. Und wie gesagt, aus sozialpolitischen Gesichtspunkten, glaube ich, muss man das sehr behutsam angehen, weil es die Menschen, wie du ja selber sagst, bestimmte Menschen durchaus stark treffen wird, so ein Übergang. Aber deshalb auch nochmal, und da bin ich voll auch der Meinung unserer Landesregierung, die Autobauer sind jetzt in der Pflicht. Sie müssen gucken, dass sie die Nachrüstung hinbekommen und den Leuten, die deren oder eben der Kundschaft dann auch das ermöglichen, diese Nachrüstung kostenlos zu machen.
Die, wo diese Kritik anführen und damit durchkommen wollen für diese Dieselverbote, haben die nicht einfach die letzten Jahre geschlafen und hätten nicht früher an diese Autohersteller rantreten müssen, dass wir dieses Problem im Jahr 2017 gar nicht hätten, wenn man schon früher versucht hätte, langsam umzusteigen auf E-Mobilität?
Ja, gut, das ist immer richtig, dass man mit etwas früher anfangen sollte. Das glaube ich auch. Nur man muss einfach auch sehen, zur damaligen Zeit, es war ja noch gar nicht so, auch in den Medien bekannt oder überhaupt bekannt, dass es da solche Probleme gibt, auch mit Feinstaub und Stickoxid. Also ich kann mich nicht erinnern vor 20 Jahren, dass das so ein dramatisches Thema war. Das hat natürlich auch die letzten Jahre deutlich zugenommen aufgrund der gut laufenden Wirtschaft. Das ist auch ein wichtiger Punkt, das darf man nicht unterschätzen. Wenn viele Menschen in Arbeit sind und in Lohn und Brot, dann sind mehr Leute unterwegs auf der Straße. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der dann dazu führt, dass mehr Stickoxide und Feinstaub in der Luft sind. Insofern, ja, früher anfangen, immer, jederzeit, aber dazu braucht man zunächst einmal die Erkenntnis und muss in der Bevölkerung auch die Erkenntnis durchgedrungen sein, dass sowas notwendig ist.
Die Stadtwerke Tübingen haben mehrfach schon auch in den vergangenen Jahren Hybridbusse getestet und meistens sind sie zum Ergebnis gekommen, dass sie für die hügeligen Strecken auf Waldhäuser Ost nicht geeignet sind. Kann man da auch zugucken, dass die Busherstellerinnen und Bushersteller einfach auch dort noch zu langsam sind? Jetzt hat die Stadtwerke Tübingen seit einigen Wochen einen Bus gefunden, den sie auch in Tübingen einsetzen möchten, einen jungen Gebrauchtbus, der dann die Strecken bedienen soll mit einem Plug-in-Motor, also sowohl Benzin als auch Diesel und elektrisch, Entschuldigung. Ist es da auch so, dass das eigentlich auch schon schneller entwickelt hätte können, dass auch die Busse schon mal umweltbewusster sind? Busse sind ja auch prinzipiell Dieselfahrzeuge.
Ja, also ich glaube, gerade in diesem ganzen Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, wo ja auch dann der Staat, sei es jetzt das Land oder die Kommune, die Verantwortung trägt, ich glaube, gerade da ist es notwendig, dass der Staat auch Vorbild zeigt und dann vorangeht und dann auch mal Geld in die Hand nimmt, um neue Technologien auszuprobieren, um zu testen, Modellprojekte zu entwickeln. Das glaube ich schon, dass das der richtige Weg ist, ja.
Also ist dort eine gute Chance und sollte man dann im Endeffekt erstmal im Nahverkehr, der ja eigentlich eh schon umweltbewusst ist, erstmal dort anfangen, noch umweltbewusster zu werden?
Ja, also denke ich, absolut. Das soll nicht heißen, dass man es im normalen Individualverkehr nicht auch macht, aber dort sind die Chancen natürlich deutlich größer, den Einstieg zu finden. Und es gibt ja auch schon genügend Beispiele, die funktionieren. Auch gerade die Beispiele, die du selber genannt hast, das zeigt ja, dass sowas möglich ist. Und generell muss man natürlich sagen, der Umstieg auf die Elektromobilität ist für eine Volkswirtschaft mit enormen Kosten verbunden. Das muss man einfach auch sehen. So ein Elektromotor kostet die in der Umstellung sicherlich führt zu Verlusten, auch was Arbeitsplätze angeht, das habe ich vorher schon angedeutet. Und das andere Problem, das nach wie vor nicht gelöst ist, ist, wo kommt der Strom her? Wenn wir es schaffen, alle mit Elektroautos zu fahren, aber dafür die Kohlekraftwerke hochgefahren werden, dann haben wir auch nichts gewonnen an anderer Stelle. Also die Energiewende ist auch Teil des Ganzen. Das gehört für mich immer mit dazu.
Jetzt blicken wir ein bisschen weiter vor. 24. September, der Wahlsonntag ist zu Ende. Es ist Zeit, eine Koalition zu bilden. Wie stellt sich dort die CDU ein auf Koalition mit SPD, Grünen, Linken, FDP? Also wie gibt es da Vorgaben oder wie sollte das aussehen?
Ja, also wir stellen uns darauf ein, dass wir zunächst mal um uns gucken und das bestmögliche Ergebnis erzielen wollen. Und was dann am Ende rauskommt, muss man sehen. Ich meine, dass wir mit einer Linken sicherlich nicht koalieren wollen und werden, das denke ich, steht außer Frage, aber auch nicht mit einer AfD. Aber ansonsten ist die CDU schon immer in der Vergangenheit für viele Möglichkeiten offen gewesen und ich denke, auch so wird es dann am Ende. Jetzt lassen wir die Leute einfach mal entscheiden am 24. September und gucken, was da rauskommt. Und dann wird dann Angela Merkel sicherlich den entsprechenden Partner finden, mit dem sie weitere 4 Jahre Bundeskanzlerin sein kann.
Die Ehe für alle wurde jetzt noch vor der Sommerpause abgestimmt und der Bundestag hat dafür zugestimmt. War das nicht eine Hula-Hoop-Entscheidung, das in so weniger Zeit durchzubringen?
Naja gut, man sieht daran ja, wir wurden von unserem Koalitionspartner dazu gedrängt und es blieb ja am Ende keine Möglichkeit mehr, als diese Abstimmung dann mitzumachen. Die Koalition aus meiner persönlichen Sicht war damit am Ende. Also das ist einfach schwierig, wenn man sich dann nicht mehr auf den Partner wirklich verlassen kann. Und im Ergebnis jetzt für mich persönlich, ich denke schon, dass Ehe und Familie eben, wie es auch im Grundgesetz steht, schützenswert sind und dass vor allem die Ehe zwischen Mann und Frau bedeutend ist nach wie vor. Und bin auch froh darüber, dass der Großteil, der absolute Großteil unserer Abgeordneten auch entsprechend abgestimmt hat.
Die SPD hat es auch als Koalitionsbedingung für Herbst entschieden, dass das sein muss. Ist es falsch, irgendwelche Koalitionsbedingungen zu stellen, wenn man noch nicht mal weiß, ob man so gut ist, dass man überhaupt in eine Koalition als Juniorpartner oder als Chef rein kann?
Ja, klar. Also das gebietet sich aus meiner Sicht nicht, vorher schon Bedingungen zu stellen. Ich habe es ja vorher gesagt, Wahlen sind Wahlen. Ich meine, ich habe das selber miterlebt beim Landtagswahlkampf. Die CDU war immer eine starke Baden-Württemberg-Partei. Ich hätte ja selber nie gedacht, dass wir mal bei 27% landen. Aber man sollte immer eine gewisse Demut mitbringen, auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Und darum ringen, um die besten Inhalte ringen, um das beste Programm ringen, auch um die besten Personen. Und dann muss man am Ende gucken, was das Ergebnis ist. Und dann versucht man das Beste für das Land und die Leute zu erreichen.
Ihr hört uns auch online im Livestream auf www.wüste-welle.de. Heute ist der letzte Teil, wie ihr schon hören könnt, der Sendung zur Bundestagswahl 2017. Dirk Abel ist heute hier. Er hat uns schon einige Sachen aus seinem Engagement innerhalb der Partei erzählt. Und jetzt wollen wir noch die Themen uns anhören, nachdem wir auch schon ein bisschen über Koalitionen geredet haben. Für die CDU kommt auf jeden Fall in Frage, offen zu sein für eine Koalition, außer mit der Linkspartei und der AfD ist sie sowohl für die FDP, SPD und auch die Grünen offen, wenn es dann nach der Wahl im September weiter passt mit den gegenüberstehenden Themenfeldern, die den beiden Parteien dann wichtig sind. Aber was für Themen sind denn der CDU jetzt im Wahlkampf wichtig?
Also uns sind vor allem auch Themen der jungen Menschen wichtig und kann man ja einfach auch mal festhalten, dass wir derzeit eine Arbeitslosigkeit von 5,5% haben. Wir haben eine noch niedrigere Jugendarbeitslosigkeit, die niedrigste nach wie vor in Europa und ich glaube allein schon das ist ja auch, das bietet einfach Zukunftschancen für die junge Generation und diesen Erfolg darf sich die CDU, glaube ich, zu Recht auch teilweise mit auf die Fahnen schreiben. Es gehören immer alle dazu, die Firmen, diejenigen, die arbeiten, die erwirtschaften den Wohlstand, aber auch der Staat muss durch eine kluge Politik das unterstützen und ich glaube, da bieten wir ganz gute Zukunftsperspektiven mit der Politik, die wir gemacht haben. Aber wenn man die Staatsfinanzen betrachtet, wir machen jetzt seit 2 Jahren keine neuen Schulden mehr. Wenn man an Generationengerechtigkeit denkt, ist das, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, gerade für junge Leute. Wir haben aber auch ganz konkrete Dinge jetzt geplant im Wahlprogramm. Einmal, das ist vielleicht etwas indirekt zunächst mal, aber wir wollen den Kinderfreibetrag erhöhen. Das heißt, es soll dann auch mehr Kindergeld eben geben. Das geht um 25 Euro jetzt in der ersten Stufe pro Monat und macht dann im Jahr 300 Euro aus, die wir mehr bereitstellen wollen. Und da, wenn man weiß, dass Kindergeld natürlich auch gerade denjenigen, die in Ausbildung und Studium sind, von den Eltern doch auch immer wieder zur Verfügung gestellt wird, dann ist das sicherlich auch ein Beitrag für gute Bildung. Ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist, ist die Digitalisierung in Schulen und Hochschulen. Das wollen wir voranbringen mit einem neuen Digitalpakt. Also einmal auch einfach das Ganze nochmal initiativ gestalten auf Ebene der Bundeskanzlerin und gleichzeitig aber auch zu gucken, dass man die Schulen mit noch mehr Geld versorgen kann, um hier eine bessere Infrastruktur im digitalen Bereich hinzubekommen. Ein weiteres Thema, das uns mit Blick auf junge Leute gerade wichtig ist, die Mobilität. Hier haben wir vor, ein E-Ticket einzuführen. also auf App-Basis, das dann in allen Verkehrsverbünden in Deutschland gelten soll. Das heißt, man kann dann, wenn man das umgesetzt hat, mit einem E-Ticket quasi vom Süden in den Norden fahren.
Also für zweite Klasse dann mit dem ICE durch die ganze Republik.
In den konkreten Details muss es dann noch erarbeitet werden, aber das ist das, was im Wahlprogramm drinsteht und was wir vorhaben und umsetzen wollen. Weiter, das ist uns auch ein wichtiges Thema, Radwegeausbau, vor allem auch Schnellradwege. Da soll auch mehr Geld reinfließen und vielleicht als letzter Punkt noch, weil das gerade auch in Studentenstädten wie Tübingen natürlich ein Problem ist, die Wohnungssituation. Wir setzen uns, und das haben wir schon in der letzten Periode, dafür ein, dass eine degressive Abschreibung kommt für Mietwohnungen, um so den Privatwohnungsbau noch stärker anzukurbeln. Und ich glaube, da sind wir bisher gescheitert am Widerstand der einzelner Bundesländer. Aber ich glaube, das wäre eine gute Sache, wenn wir das in der nächsten Legislaturperiode hinbekommen.
Und somit ist auch schon wieder eine Lokalrunde zu Ende gegangen. Vielen Dank an Dirk Abel von der CDU Tübingen für seinen heutigen Studiobesuch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.